Und ich fange einfach mal gleich an mit 1. Samuel 16, mit dieser Berufung hier, diese Salbung von David. Vorgeschichte. Israel erobert mehr oder weniger das verheißene Land. Alles haben sie nicht damals eingenommen, war nicht gehorsam, wie das Gott haben wollte. Und Gott hat auch Richter eingesetzt. Mehrere Generationen hinweg waren immer wieder Männer wie auch Frauen, die das Land denn nicht regiert haben, sondern Streitfälle geschlichtet haben. Denn das ist auch eine wichtige Aufgabe von einer Regierung. Wenn zwei Leute sich streiten, genau wie beim König Salomo mit dem Baby, dann muss man entscheiden, wer Recht hat. Und dafür waren die Richter denn da, denn Gott sollte der König sein. Als die Feinde aus dem Norden und auch aus dem Osten und Westen ein bisschen drängten, haben das Volk Israel mehr oder weniger dann gesagt, wir wollen einen König haben. Und Samuel, der Prophet Gottes damals, hat dann mit Gott gesprochen und jemand wurde ausgesucht, den Saul. Saul war ein Kopf größer als alle anderen damals und war ein prächtiger Mann anzusehen. Leider war sein Herz nicht immer richtig. Dieser Mann war unheimlich ungeduldig und hat immer wieder selbst Dinge gemacht, wo der Priester, der Samuel, der Prophet, hätte das machen müssen. Und Gott hat ihn dann auch verworfen. Und nun kommen wir damit jetzt hier genau an, in 1. Samuel 16, ab Vers 1. Dann klicke ich hier weiter. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich senden zu den Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Samuel aber sprach, wie kann ich hingehen? Saul, der jetzige König damals noch, wird's erfahren und mich töten. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, den Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden, da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Manchmal finde ich es ein bisschen doof von Gott. Ich würde lieber Schritt 1, 2, 3, 4 und 5 wissen. Aber oft gibt Gott uns Schritt 1, manchmal Schritt 2, aber ich erzähle dir Schritt 3 und 4, wenn es soweit ist. So, Abraham, sieh in das verheißene Land, das ich dir zeigen werde. Wohin soll ich sehen, Gott? Soll ich Norden, Süden, Osten, Westen, wohin soll ich sehen? Ja, ich werde dir schon zeigen. Und das ist immer wieder unser Problem, dass wir aus dem Glauben herausleben. Wir haben so viele Lieder gerade gesungen, wo wir sagten, in deine Gegenwart, Gott. In deine Gegenwart. Wenn wir in Gottes Gegenwart sind, da geht's uns gut. Und dann wird Gott uns leiten und führen, Schritt für Schritt. Dann wird sein Licht dann auf unserem Weg sein und zeigen, wo wir hingehen müssen. Ganz interessant ist gerade eben bei Saul, ein Kapitel zuvor hat er gesagt, dass er, Samuel hat ihm vorgeworfen, er sagte, was musst du mehr fürchten, Menschen oder Gott? Und das Problem bei Saul war immer wieder, er hat mehr Menschenfurcht gehabt als Gottesfurcht. Und das Gleiche sehen wir hier auch mit Samuel. Wenn ich hingehe, wird Saul mich umbringen. Was muss ich tun? Und Gott hat einen Plan. Er sagte, geht hin, bringt ein Opfer denn dort in Bethlehem. Alles wird gut sein. Was wichtig ist, ist das, was wir als nächstes lesen. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte. Das haben wir bei Saul nicht immer gehabt. Saul tat manches, was der Herr gesagt hat. Aber nicht immer genau eben das, was der Herr gesagt hat. Und dann kommt der Samuel hier nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Frieden? So, denken wir einfach mal an Noah, nicht an Noah, also an Ninive, das war jetzt hier Noah, genau. Nicht Noah, wie heißt er? Jonah. Entschuldigung Leute, ich bin echt nicht hundertprozentig da. Jonah, er kommt in diesen Stadt und was bringt er? Natürlich Strafe. Er predigt, kehrt um, sonst wird Gott diese Stadt vernichten. Und immer wieder brachten Propheten damals eine vernichtende Urteil Gottes. Und die haben Angst gehabt. Und vielleicht haben sie auch zu Recht Angst gehabt, dass denn da dieser Prophet da angekommen ist. Samuel sprach, ja, ich bringe Frieden. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab und dachte, für wahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbte. Jetzt haben wir unser Problem. Wir haben einen König gehabt, den Saul, der groß und stark war. Aber sein Herz war nicht richtig. Und der Samuel verfällt genau in diese gleiche Falle. Er schaut einen Mensch an und sagte, groß und stark, das muss der Gesalbte des Herrn sein. Denn der König damals sollte auch der Heerführer sein. Erst mit dem König Saul gab es eine offizielle Armee dort in Israel und der König damals war auch der führende Mann, der General von der Armee. Und deshalb suchte man immer wieder starke und kräftige Männer. Samuel schaut ihm an und sagt, ja, das ist es. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. So, ich kann euch anschauen und ich sehe verschiedene Menschen vor mir. Manche sind stark, manche sind schwach, manche sind jung, manche sind alt. Und ich könnte mir manches dabei denken. Aber das ganz Interessante ist, Gott sieht uns nicht so mit unserer körperlichen Zerbrechen, er sieht uns nicht mit unserer Vorgeschichte, er sieht uns nicht mit unserer Problemchen, die wir uns immer wieder im Spiegel so anschauen, er sieht uns nicht mit unseren grauen oder fehlenden Haare oder sonst was, er sieht unser Herz an. Er sieht das an, was für ihn wichtig ist, dieses zentrale Organ unseres Wesens, was uns ausmacht. Und da ist wirklich die Frage für uns, ob Gott dieses steinende Herz entfernt hat und ein fleischendes, lebendiges, formbares Herz gegeben hat. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und das Herz von dieser ältesten Sohn war nicht formbar, war nicht ein Wohlgefallen für Gott. Da ist auch für mich immer wieder die Frage, wie sieht's aus mit unserem Herz? Ja, reinige du mein Herz. Als David, wir werden Psalm 51 in ein paar Wochen auch mit anschauen, als er erwischt wurde, als er gesündigt hat, nicht nur Ehrbruch, sondern auch Mord noch dazu, sagt der Herr, schaffe in mir ein reines, ein neues Herz. Das Herz, das ist, was für Gott absolut elementar wichtig ist. So, es geht weiter bei diesem Fest. Da rief nun der Papa den nächsten Sohn Abinadab und ließ ihm Samuel vorübergehen. Da sprach der Herr, auch diese hat der Herr nicht erwählt. Und da ließ ihm noch ein Sohn vorübergehen. Auch da sprach der Herr, nein. Und so alle sieben Söhne gehen an Samuel vorüber. Und immer wieder sprach der Herr, nein. Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. So, Samuel war ein Mann Gottes, der oft Gottes Stimme gehört hat. Und Gott sagt, geh hin und segnet der Sohn von diesem Mann in diese Stadt. Und nun hat er alle sieben Söhne gehabt und da sind keine mehr denn da. Und dann hat man eine gewisse Krise. Hat Gott irgendwie das nicht richtig gemacht? Habe ich es irgendwie nicht richtig gehört? Oder gibt es noch einen versteckten Sohn irgendwo? Ich weiß nicht, was bei euch wäre, aber zuerst hätte ich gedacht, bestimmt habe ich Gott nicht richtig gehört. Aber ich habe an dem Abend gehört, nein, 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 siebenmal nein. Aber Gott, ich bin hier richtig, du bist am Reden. Was muss da sein? Samuel sprach nun zu Isai, sind das alle deine Knaben? ach, es gibt noch einen Jungen. Also, es gibt noch einen. Ja, also ist das nicht auch schon da verwerflich? Ja, der berühmte Samuel, der wichtigste Prophet im ganzen Land, Sprachrohr Gottes, kommt zum Besuch und er lässt seinen jüngsten Sohn dort auf dem Feld, weil dieser jüngste Sohn nicht wichtig genug war. Ein anderer Knecht hätte diese Schafe hüten können. Wirklich, das ist nicht das Problem. Aber dieser jüngste Sohn war so im Angesicht von seinem Vater unwichtig. Natürlich sagt Gott den ältesten Sohn. Und wenn es nicht der älteste ist, dann ist es der zweitälteste. Bestimmt nicht Nummer 8. Nee, im Leben. Aber da sprach Samuel: Sende hin, lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, wir werden nicht an diesem Festmahl teilnehmen, bis er hierhin kommt. Und da sandten die Knechten, waren noch losgelaufen. Und das dauerte 10, 15 Minuten, bis man dort ankam, wo die Schafe waren. Nochmal 10, 15 Minuten, bis man zurückgekommen ist. Vom Feld sollte man sich schon vorher ein bisschen waschen. Man muss sich auch reinigen, denn es war ein religiöses Opfer. Das dauerte seine Zeit, bis er endlich denn da war. Und da ließ man ihn holen und er war, hier steht bei der Neue Luther-Übersetzung, bräunlich mit schönen Augen und von guter Gestalt. Also ein echten Teenie war er, ein Jugendlicher in diesem Alter. Und der Herr sprach, und das ist hier so wichtig, der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn er ist's. Ja, tu etwas, mach's, salbe ihn. Und jetzt nimmt Samuel dieses Ölhorn und mitten unter seinen Brüdern hat ihm gesalbt. Das Erste, woran ich immer wieder denke, ist Josef. Und seine Brüder schauten das an und haben ihn gehasst. Ja, der jüngste Bruder schon wieder, den man gar nicht möchte, kriegt jetzt Gottes Segen. Denn Gott schaut nicht auf das Äußerste. Gott schaut nicht auf unsere Stammbaum. Gott schaut noch nicht mal auf unsere Fähigkeiten. Gott schaut auf das Herz. Und das ist für ihn absolut wichtig. Und in dem Moment, in diesem Moment kommt etwas, was für uns nun seit der Apostelgeschichte mit Pfingsten selbstverständlich sein sollte, dass wir erfüllt sein dürfen mit dem Heiligen Geist. Im Alten Testament war das der äußerste Ausnahme. In diesem Moment kommt der Heilige Geist auf David. Ja, der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Und weiterhin. War erfüllt vom Heiligen Geist. Und was tut Samuel? Er machte sich auf und ging zurück nach Rama, seine Heimatstadt. Ich bin David. Vor 2 Stunden war ich dort mit meinen Schafen auf dem Feld. Ich habe jetzt schöne Kleider an, ich habe ein bisschen Öl auf meinen Kopf und ich wurde zum König gesalbt. Aber es gibt doch einen König. Wie machen wir das nun? Es gibt einen König und der König ist groß und der König ist anerkannt. Und was mache ich nun? Der Geist der Herr, ja, war aber nicht mehr bei Samuel. Vers 14, der Geist des Herrn aber wich von Samuel und vom Saul, Entschuldigung, von Saul, und ein böser Geist vom Herrn verstörte ihn. Diese Vers werden wir uns theologisch immer wieder denn darüber streiten können. Wie kann Gott einen bösen Geist senden? Ich weiß es nicht. Steht nur da. Und jetzt kamen die Knechten von Saul hier an. Da sprachen die Knechten Saul zu ihm: Siehe, ein böser Geist von Gott verstört dich. Und unser Herr befehle nun seine Knechte, also gib uns diesen Befehl, die vor dir stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann. Damit, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt, er mit seiner Hand darauf spiele und es dir besser gehen werde. Musik hat immer wieder die Seele denn da geholfen. Schon damals, vor gut 3000 Jahren, haben die da gewusst, gute Musik kann einem helfen. So, Vers 17 bitte. Und da sprach nun Saul zu seinen Knechten: Sieh nach einem Mann, der des Saitenspieles kundig ist, und bring ihn zu mir." Ich finde es bombastisch toll, wie Gott diese Sache so eingefädelt hat. Ja, zuerst kommt dieser Samuel hin, salbt dafür das König, ein Hirte. Wie kriege ich nun ein Hirte dort zum König Hof? David hat ein paar andere Fähigkeiten. Er war auch ein begnadeter Musiker. So, mehr als ein Drittel von alle unseren Psalmen heißt Lieder, die damals gesungen wurden. Wir haben leider die Melodien verloren seitdem. Aber alle diese Gedichte wurden damals vertont und gesungen und viele wurden auch von David geschrieben. So, da antwortet einer der jungen Männer und sprach: "Ich habe gesehen einen Sohn von Isais, den Bethlehemiter, der ist des Saitenspiels kündig, ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön, und der Herr ist mit ihm." So, wir haben verschiedene Qualifikationen. So, zuerst, er kann super schön spielen. Zweitens, er ist ein tapferer Mann. David rühmt sich nachher, wie er seine eigene Herde dann da von einem Löwe und von Bären dann da verteidigt hatte. Und auch tüchtig zu Kampf. Das werden wir nachher sehen, auch mit David und Goliath. Er ist verständig in seinen Reden, das, was er sagt, hat Hand und Fuß. Und er sieht schön aus. Und der Herr ist mit ihm. Auch bei Josef, nicht wahr? Er war im Gefängnis, der Herr war bei ihm. Immer wieder hat der Herr ihm Gelingen geschenkt. So, da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: "Sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist." Da nahm Isai ein Esel und Brot und ein Schlauch Wein und ein Ziegenböchlein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. Damals hat man natürlich den König nicht aufgesucht mit leeren Händen. Man hat der Gastgeber immer wieder was mitgebracht. Und für den König ein Ziege ist dann eine Vorspeise. Aber damals, denn vor seiner Familie, war das ein ganz wichtiges Opfer, was man gebracht hat. Und nun, ab Vers 21, so kam David zu Saul. Und David diente Saul. Der gesalbte König, der mit dem Heiligen Geist erfüllte König, diente den vom Gott Verworfene, wo der Heilige Geist nicht mehr da ist, der von einem bösen Geist, den Gott angeblich geschickt hat, laut diesem Text, er diente ihm. Er diente ihm und war so demütig, diesen Weg zu gehen. Und hier steht es, und Saul gewann ihm sehr lieb. Und David wurde sogar zu seinem Waffenträger. Er ging vorweg, auch mit seinem Schild und mit seinen Waffen. Und Saul sandte denn zu Isai und ließ ihm sagen: "Lass David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen." Man musste tatsächlich den Sohn sozusagen überlassen. Genau wie Samuel den Priester Eli überlassen wurde, gegeben, geschenkt wurde, genau damals hat man einen Sohn dem König überlassen für diesen Dienst. Er hat Gnade in meinen Augen gefunden. Und diese Beziehung müssen wir eigentlich vor Augen halten, wenn wir später sehen, wie es bei Saul kippt. Wie Saul versucht, David sogar zu umzubringen, weil er merkte, das ist der Gesalbte des Herrn und ich bin es nicht. Anstatt mit wirklich Demut abzutreten, zu sagen: "Herr, ich gehe diesen Weg und ich lasse dein Weg geschehen", hat Saul immer wieder darauf gepocht: "Mein Wille soll geschehen, aber nicht Gottes Wille." Und dennoch führte Gott alles richtig. Durch sehr viele Umleitungen, durch sehr viele Umwege kam Gott an sein Ziel, David als König denn da zu haben. Und dann, wenn der Geist Gottes über Saul kam, dieser böse Geist Gottes in diesem Fall, nahm David die Harfe, spielte darauf mit seiner Hand, so erquickte sich Saul und es war besser mit ihm und der böse Geist wich von ihm. Was können wir hieraus lernen? Erstens, Gottes Pläne sind nicht oft unsere Pläne. Ja, wir haben gewisse Dinge, wo wir sagen: "Hey, genau so soll es so gehen." Und Gott geht ganz andere Wege und kommt zu seinem Ziel. Zweitens, das, was wir mit unseren Augen sehen, ist nicht das, was für Gott wichtig ist. Gott schaut das Herz an. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder auch unser Herz Gott hinhalten und sagen, Herr, forme du mein Herz neu. Haue das weg, was dich da stört, was steinern geworden ist, und lass es formbar bleiben. Lass mein Herz für dich schlagen und für dich da sein. Ich möchte gerne dein Diener sein. Drittens, der Heilige Geist möchte uns ganz neu erfüllen und mit uns da unterwegs sein. Leider, der Geist verließ Saul, aber David wurde erfüllt und blieb ständig auch erfüllt vom Heiligen Geist. Auch wenn er manchmal abgedriftet ist, immer wieder kam er zurück und bereute seine Sünden, bekannte vor Gott seine Sünden, und immer wieder war denn Gott denn da. Wisst ihr noch in Psalm 51, Herr, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, sondern schenk mir ein neues, reines Herz. Und das Letzte, was ich hier sehe, ist immer wieder, wie wichtig und wie gut Musik sein darf. Also Musik. Such dir wirklich gute Musik aus. Die jungen Leute haben andere Musik vielleicht als wir. Ist okay. Aber such euch gute christliche Musik aus, die euch hineinführt und auch in diese Ruhe bei Gott. Diese Ruhe in Gegenwart Gottes. David hat Lieder geschrieben. David hat Lieder zu Gott gesungen. Und auch wir werden immer wieder aufgefordert, Gott zu loben, zu preisen, auch mit neuen Liedern, mit neuen Lobpreis, mit neuen Texte und Melodien, die wir Gott bringen können. Und das ist auch so wichtig, dass wir zur Ruhe kommen, auch gerade durch diese Musik. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, ich möchte bitten, dass wir mehr und mehr werden dürfen wie David. Bitte vergib du uns, wo wir wie Saul waren, wo wir uns auf unsere eigene Fähigkeiten oder unsere eigene Eigenschaften einfach deren berufen haben oder ausgeruht haben. Herr, lass uns lieber formbar sein wie David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Lass uns einfach Menschen sein, die unser Herz einfach hinhalten und sagen, Herr, verändere du mich weiter. Lass mich wirklich dein Diener sein, um diesen Weg der Demut auch zu gehen. Danke, Vater, dass du uns gebrauchen möchtest und uns immer wieder neu aufforderst, wenn du redest, dass wir das tun dürfen, was du uns sagst. Danke, dass du auch mit Samuel geredet hast. Danke, dass du auch mit David geredet hast. Und danke, dass du heute auch noch zu uns redest und dass wir die Dinge tun dürfen, zu denen du uns einfach immer wieder neu einfach ermutigst und uns dazu aufforderst. Amen. Amen. Können wir gemeinsam